Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Dienen. Dann hat auch die volle Bewegung der suchenden Liebe Gottes noch ihre besten Zeiten vor sich. Auch in diesem Land, auch auf diesem Kontinent, auch in der säkularen Kultur des Westens.
So. Alexander Garz, herzlichen Dank. Wir freuen uns, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und kommen Sie gerne noch zum Gespräch an die Seite.
Ja, vielen Dank.
Ich glaube, das war wegen mir.
Hallo, herzlich willkommen hier auf der Leseinsel. Ich heiße Tarek Chaudhry, bin 30 Jahre alt. Ich werde Sie heute durch dieses Gespräch führen. Dieses Gespräch wird organisiert vom Verlag der Islam. Verlag der Islam ist der Verlag der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Das ist die älteste islamische Gemeinde hier in Deutschland. Und diese Gemeinde ist 1889 in Nordindien gegründet worden durch Mirza Ghulam Ahmad, der den Anspruch erhoben hat, den verheißenen Messias zu sein. Näheres finden Sie auf unserem Stand A313 hier gleich hinter der Leseinsel. Kommen Sie da gerne vorbei. Wir, das heißt ich und, oder der Imam und ich, ja, der Imam, das ist Imam Said Arif. Er ist der Imam der Berliner Moschee. Mit ihm werde ich zusammen heute über das Thema sprechen, wie viel Islam steckt in der europäischen Kultur. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Dieses Thema ist in den letzten Monaten und Jahren ziemlich intensiv diskutiert worden. Vor allem die Kräfte in unserer Gesellschaft, die ja eine gewisse Gefahr sozusagen vom Islam ausgehend sehen, stellen immer wieder in den Mittelpunkt, dass der Islam nicht nur nicht zu Deutschland gehört, sondern auch nicht kompatibel sei mit den europäischen Werten, also der europäischen Kultur. Und in diesem Sinne möchte ich zu Beginn gleich eine etwas allgemeine Frage stellen. Wie ist prinzipiell Ihre Wahrnehmung, wenn Sie sozusagen den Islam auf der einen Seite sehen, vielleicht auch im Persönlichen, sehen Sie da einen Widerspruch?
Also ich würde sagen, eine bestimmte Form des Islam, ja, die ist nicht mit dem Islam selbst kompatibel. Also das, was daraus entstanden ist, diese Lesart oder diese Verzerrung und diese Verkrustungen, die sind ja nicht mit der eigentlichen Lehre des Islam selbst kompatibel. Also das ist ja das, was wir versuchen dann halt auch klarzustellen und umzusetzen. Also klar hat man einerseits genau die gleiche Vorstellung auch. Und dann ist natürlich die Frage, welcher Islam ist es gewesen, der die europäische Kultur beeinflusst hat? Und welcher Islam ist es jetzt, der nicht zugehörig zu unserer Kultur ist, ja, wie oder welche Lesart es ist. Und daran muss man erst bemessen. Ich meine, es ist eine bestimmte Lesart des Islams, ist sogar für Muslime, also in diesen Regionen sind ja meistens Muslime, die sich gegenseitig abschlachten im Namen des Islam. Natürlich ist es so eine Form des Islams, mag keiner haben, ja.
Fangen wir vielleicht mal mit ein paar grundsätzlichen Dingen an. Wenn wir über das Thema Islam sprechen, fehlen da oft Fakten. Ein Fakt ist zum Beispiel, dass der Islam, und da glaube ich, sind sich alle Muslime einig, das könnte man so sagen, dass der Islam 610 nach Christus auf der arabischen Halbinsel, damals gab es noch kein Saudi-Arabien, das muss man auch an der Stelle sagen, auf der arabischen Halbinsel gestiftet worden ist durch den Propheten Mohammed und er eine gewisse Botschaft verkündet hat. Können Sie vielleicht ganz kurz sagen, welche Botschaft das eigentlich im Kern war, die dort verkündet wurde?
Im Kern war das eigentlich die Botschaft, die eigentlich jede Religion auch mitbringt, nämlich den Nächsten, also die Rechte des Nächsten auch zu beschützen und die Rechte des Nächsten auch zu achten. Das sind grundsätzliche moralische Werte, universelle Werte, die überall auch aufzufinden sind. Das ist die Wahrheit zu sprechen, Gerechtigkeit zu wahren, kein Betrug, keine Lügnerei und dann auch kein Ehebruch, sondern auch die Treue auch zu wahren. Also solche Werte, die eigentlich und auch natürlich niemanden auf ungerechte Art und Weise, also durch Selbstjustiz Justiz und so weiter zu töten. All diese Dinge, die eigentlich so einen roten Faden gehen durch alle Religionen, diese wurden auch im Islam genauso auch gelehrt. Und weil diese Werte ja leider immer wieder verloren gehen, sind wir der Auffassung, dass Gott immer wieder Propheten entsandt. Vom Propheten Adam zu Abraham, Jesus und so weiter und so fort. Und genauso auch der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, mit all diesen Propheten sind gekommen, um genau diese Werte wiederzubeleben. Und gemäß den Bedürfnissen der Zeit natürlich. Und dementsprechend hat der Prophet genau diese Werte aufgefrischt, aktualisiert und wieder gepredigt.
Sie haben einige Werte, glaube ich, genannt, die viele unserer Zuhörer teilen könnten. Das darunter war Gerechtigkeit, Nächstenliebe, dass man sozusagen keinen Betrug an anderen vornimmt und so weiter und so fort. Aber das Interessante ist, wenn das sozusagen die Situation war, worauf der Prophet hingewiesen hat, dann lag das ja auch einiges über die Zeit aus, die davor geherrscht hat. Vielleicht können Sie ganz kurz dazu nochmal Stellung nehmen.
Also wie der Zustand davor gewesen ist. Also der Zustand davor war ja leider sehr miserabel. Das war ein moralischer Verfall, der überhaupt stattgefunden hat. Da waren Kriege, Konflikte und auch viel, also die Einheit Gottes, das ist das Grundlegende gewesen, dass man sich davon distanziert hat. Man ist andere Wege gegangen, polytheistische Wege und hat auch gedacht, dass es nicht mehr möglich ist, mit Gott eine Verbindung aufzubauen. Und das ist, wofür eigentlich Propheten erscheinen, um den Leuten die Hoffnung zu geben, dass es möglich ist, eine Beziehung zu Gott aufzubauen und auch dadurch auch besser die Rechte der Mitmenschen auch einzuhalten und zu erfüllen. Und das ist eigentlich, was auch überhaupt Insan im Arabischen bedeutet. Insan bedeutet Mensch. Und Insan an sich ist so eine Dualform, dieses Wort Mensch. Das ist eine Dualform und es bedeutet zwei Lieben. Einmal die Liebe zu Gott und einmal die Liebe zu den Mitmenschen. Und wenn die verloren gegangen ist, diese wieder herzustellen, darum ging es genau zu diesem Zeitpunkt. Ja.
Wenn Sie von den islamischen Werten sprechen, sprechen Sie von sehr viel positiven Dingen. Klar. Positive Gebote, positiv auf die Gesellschaft einzuwirken und so weiter und so fort. Und dann haben Sie gerade beschrieben, wie die Zeit vor dem Islam war. Chaotisch, kriegerisch. Grundsätzliche menschliche Werte wurden nicht eingehalten. Wenn man das aber auf heute bezieht, ist es so, dass viele Islamkritiker genau diesen Punkt aufheben und sagen, guckt euch die islamische Welt an. Wo haben wir da von Indonesien bis Marokko Frieden? Ja, wo ist dann wirklich, ist diese Nächstenliebe, all das sozusagen, wovon wir sprechen, etabliert? Und Sie sprechen die ganze Zeit von den positiven Dingen und die sagen, gerade das sind die Gründe, weswegen wir das hier in Europa nicht haben wollen. Genau, also was würden Sie diesen entgegnen?
Also ich würde da gar nicht entgegnen, weil genau das wollen wir ja auch nicht haben. Ja? Weil wir der Auffassung sind, dass die Lehre eine andere ist und leider die Zustände andere sind, was auch von dem Propheten selbst ja prophezeit wurde, haben wir heute vormittags auch schon erwähnt gehabt, dass der Prophet ja selbst gesagt hat, dass so eine Distanz zwischen der Lehre und denen, die die Lehre umsetzen sollen, entstehen wird. Ja? Um diese Distanz zu beseitigen, ist überhaupt unsere Gemeinde gegründet worden, genau um diese Werte wieder herzustellen und wieder aufzufrischen. Dafür ist überhaupt die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde entstanden. Damals in 1889 hat der Gründer unserer Gemeinde, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, genau gesagt, er ist mit der Aufgabe gekommen, genau dieses spirituelle Leben, diese Aufrichtung der Werte wieder durchzuführen. Und das versuchen wir umzusetzen, indem wir selbst versuchen, gute Beispiele zu sein und dann natürlich auch unsere Lehre, also anhand der Attraktivität der Lehre, Leute auch zu uns finden. Und dementsprechend wächst auch die Gemeinde und wir sind optimistisch, dass diese Werte wieder aufgefrischt werden.
Aber die momentane Situation sieht schon ziemlich deprimierend aus. Also Chaos, Kriege, Terrorismus, klar, jegliche Form von schlechten Eigenschaften, auch Frauenrechte und andere Dinge sind sehr, sehr stark im Argen. Und was viele halt nicht verstehen können ist, wenn eine Religion solche Ergebnisse hervorruft, ja, wie kann man das sozusagen dann auch als Teil der europäischen Werte sozusagen
darstellen? Das ist ja nicht die Religion, die solche Ergebnisse hervorruft, noch sind es Religionen zuvor gewesen, es sind die Menschen, was oder ob sie überhaupt die Religion folgen oder nicht. Man könnte sagen, Leute, die die Religion folgen würden, dann könnte man sagen, die Religion bringt solche Ergebnisse hervor. Aber wenn sie die nicht folgen, dann kann man ja nicht die Religion beschuldigen. Das heißt, zum einen das und zum zweiten ist es auch, man darf auch nicht reduzieren, allein auf die muslimische Welt praktisch diese Thematik. Ein Problem der Gerechtigkeit, das ist international, ja. Dass Verträge beschlossen werden, die nicht gerecht sind und dadurch andere Gesellschaften unterdrückt werden und man auf Kosten von anderen praktisch so, also Gerechtigkeit ausübt, solange es praktisch in eigenem Interesse ist. Aber sobald das eigene Interesse Schaden dazu zu nehmen, dann ist das der Wert der Gerechtigkeit nicht mehr wichtig. Und gerade auch diese Werte sind auch wichtig zu erhalten. Also es geht hier nicht allein um Muslime. Ja, natürlich, gemäß der Prophezeiung wissen wir, dass es eine Distanz gibt. Aber es geht allgemein auch darum, die Werte wieder herzustellen.
Ich will nochmal tiefer auf diese Wertegeschichte eingehen. Wenn man oft diskutiert, gerade mit denjenigen, die gewisse Ängste vor dem Islam und vor der Ausbreitung des Islams haben, da heißt es auch immer, dass sich gewisse Dinge durchsetzen könnten, ja, schlechte Dinge, die sozusagen in der islamischen Welt halt auch schon vorhanden sind. Und als erstes, was immer so reflexartig immer aufkommt, ist, wo ist die Aufklärung? Ja, wo ist die Aufklärung innerhalb des Islam? Und ich meine, Aufklärung ist ein Riesenwort. Ja, ja, das, ja. Ich glaube, das werden wir hier heute nicht diskutieren können. Aber ich möchte es auf einen Punkt nochmal konzentrieren. Wissenschaft. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Viele Menschen haben das Gefühl, dass es sozusagen ein Teil der Welt gibt, der wissenschaftlich aufblüht und ne, die ganze Welt mit seinen Erfindungen überzieht und der andere Teil diese annimmt, ja, und sagen wir mal in dieser Bittstellung ist. Richtig, ja. Und von sich aus nichts mehr macht. Kann man das auf die islamische Welt so beziehen?
Also sind ja jetzt zwei Aspekte. Also das mit der Aufklärung würde ich erstmal aufgreifen. Man sagt ja, okay, viele bringen ja dieses Beispiel, ja, der Islam ist in so einer Phase, die es damals das Christentum hatte und praktisch in einem Aufbruch und danach wird es die Aufklärung geben und so wird es besser sein. Solche Vergleiche werden ja auch gezogen. Ich finde, der Vergleich ist nicht korrekt, meines Erachtens, ja. Ich sehe, wenn wir uns in der Vergangenheit das mal anschauen, zu Zeiten des Propheten, glauben wir, dass es auf jeden Fall eine offene und eine aufklärerische Gesellschaft gewesen ist. Und dann danach auch in der Blütezeit des Islams, ja, da besonders haben wir gesehen, wie der Islam sich entfaltet hat, auch in wissenschaftlichen Bereichen, in allen anderen Bereichen, ja. Wie kann man dann, oder wie, wenn diese Zeit das schon gegeben hat, ja, also zuvor, natürlich hat es so einen Rückwärtsgang gegeben, aber erst danach ist, nachdem es einen Aufbruch gegeben hatte, ja. Und dementsprechend würde ich den Vergleich so nicht ziehen. Aber jetzt zum Beispiel zu der wissenschaftlichen, oder das, was Sie meinten, dass diese Bittstellung, ne, auf einer Seite, genau, dass zwei Welten aufeinander treffen. Ich meine, vorher war das genauso, ja. Da war es umgekehrt, ja, dass die Blütezeit des Islams auf der anderen Seite war. Und die andere Seite, damals, die Christen, also in Europa, ne, damals und die christlichen Gesellschaften, die waren überhaupt nicht weiter fortentwickelt und es war umgekehrt, dass es eine Bittstellung auf der anderen Seite gab. Und aber das ist ja, was der Koran auch immer wieder oder erwähnt, dass diese Tage sich wandeln unter den Regionen und in den Völkern, unter den Gesellschaften. Und nun ist es mal so, dass leider muss in der muslimischen Welt einen starken Rückwärtsgang gegeben hat, aber ich denke, das entwickelt sich zum Positiven. Von dieser Bittstellung heraus sind auch positive Entwicklungen stattgefunden. Zum Beispiel jetzt ein Mitglied unserer Gemeinde in den 80er Jahren oder 90er Jahren war das, hat er den ersten Nobelpreis in Physik bekommen als Muslim. Und er hat seinen Nobelpreis abgeholt in einem Turban und muslimischen Gewand, also so ein Gewand. Und um damit zu signalisieren, demonstrativ und plakativ, dass es darin, dass Islam und Wissenschaft nicht im Widerspruch stehen, ja. Und dementsprechend denke ich, wenn wir auf das eigentliche Thema auch zurückkommen, wie viel Islam steckt in der europäischen Kultur, da müssen wir 1000 Jahre zurückschauen, da was Philosophie anbelangt, was Mathematik anbelangt, Khwarizmi und Algebra und so weiter, und dann auch Literatur anbelangt. Hafiz, Rumi, das sind Dichter gewesen, die Goethe auch selbst sehr geschätzt hat. Und Goethe hat sich natürlich auch damit auseinandergesetzt und hat selbst auch war sehr beeindruckt und sehr positiv darüber auch eingestellt. Und da gibt es auch ein Prospekt und die Zitate und die Referenzen dazu, was Goethe eigentlich über den Islam gedacht hat. Das würde ich auch den Zuschauern sehr empfehlen, beim Stand bei uns auch da mal reinzuschauen und zu schauen, wie oder was für ein Blick es eigentlich war. Ich meine, vor einigen Jahren hat man einen ganz anderen Blick auf den Islam gehabt. Diese Entwicklung hat ja jetzt in den letzten Jahrzehnten stattgefunden. Aber vorher war ja der Islam was Interessantes, was Exotisches, wo man wirklich Interesse daran hatte. Ja, aber nachdem es politische Umwerfungen gab und so weiter, dann wurde das leider instrumentalisiert und in den Dreck gezogen. Jetzt ist es nicht mehr interessant, jetzt ist es nicht mehr exotisch, jetzt ist es eher eine Gefahr. Ja.
Viele, die sozusagen über die wissenschaftliche Blütezeit, die haben Sie ja gerade benannt, dass es im Islam eine Zeit ungefähr im Mittelalter sozusagen gab, wo diese Gesellschaften sehr zivilisiert, sehr fortgeschritten waren. Und die Frage, die sich da stellt, ist, war das sozusagen eine Sache aus dem Islam heraus? Also ja, oder war das sozusagen, okay, der Islam ist erschienen und gleichzeitig gab es einen technologischen Fortschritt? Also
und
kann man
wir praktisch beuten das sozusagen aus, ja?
Genau,
ja. Oder beuten das ein, obwohl das eigentlich zwei parallele Schienen gewesen sind. Also einmal könnte man sagen, hey, das war was Kulturelles, was Zeitliches, hat nichts mit dem Islam zu tun gehabt, die Entwicklung. Aber wenn wir uns das genauer etwas betrachten, dann sehen wir, dass man sich auch aktiv mit dem Islam da auseinandergesetzt hat. Beispiele, die zum Beispiel im Koran wird zig Male, wird der Mensch dazu aufgefordert, nachzusinnen und zu reflektieren. Auch gerade über Himmelskörper und gerade über die Umwelt und Astronomie. Da gibt es einen Vers und da heißt es, die Gläubigen oder die Aufrichtigen sind diejenigen, die darüber nachdenken, dass wie alles entstanden ist, ja. Und diese werden gepriesen und werden gut gehießen, Leute, die nachdenken und nachsinnen über die Natur. Und dann nicht nur dort, man weiß, als im Islam war es ja auch wichtig, zu beten zum Beispiel, musste man die Himmelsrichtung ausmachen und das war auch ein Anlass mehr darüber zu erfahren. Die Literatur über den Koran selbst, da sind Wissenschaften entstanden, durch zum Beispiel Überlieferungen, die man nachgeprüft hat und ganze Bücher wurden verfasst. Dann über die Grammatik des Korans wurden Bücher verfasst. Also das war eine Wissenschaft für sich, die sich entwickelt hat. Leider gab es dann halt natürlich dann losgelöst. Davon haben sich dann die Muslime wieder den Reiz daran verloren. Aber wir sind optimistisch, dass das wieder praktisch einen neuen Start geben wird. Und daher sind wir auch froh darüber, dass der erste Schritt durch ein Mitglied unserer Gemeinde gemacht wurde, durch den Nobelpreis.
Und genau eben jener Dr. Abdussalam, der den Nobelpreis in Physik erlangte, war eine sehr interessante Persönlichkeit, auch ein Buch geschrieben, Islam und Wissenschaft, was ich auch nochmal den Zuschauern wirklich sehr ans Herz legen möchte, über Verlag der Islam, unsere Seite www.verlagderislam.de, sich das mal anzuschauen.
Und er hat zum Beispiel gesagt, dass er den Anreiz, ein Achtel für ihn, aus seiner Sichtweise, hat er gesagt, als Wissenschaftler, dass ein Achtel des Korans für ihn Wissenschaft ist. Ja? Natürlich ist es immer die Perspektive des Lesers, aber als ein Wissenschaftler hat er den direkten Bezug auch dazu aufgebaut. Ja.
Ich möchte das Thema ein bisschen weiter voranbringen. Wir haben jetzt einmal uns mit Aufklärung und Wissenschaft sozusagen ja, beschäftigt. Sie hatten Goethe und seinen Bezug zum Islam halt auch so ein bisschen dargestellt. Die Frage ist ja immer, war er Muslim, war er nicht Muslim? Das ist eine Debatte für sich, das ist ja auch nicht heute das Thema. Die Frage ist, wie, wenn Sie sich sozusagen seine Zitate und seine Schriften anschauen, welcher Eindruck ergibt sich für Sie sozusagen, wie hat Goethe sozusagen den Islam wahrgenommen?
Ich glaube, jeder, der den Koran liest, der hat ja so seinen eigenen Zugang dazu und jeder empfindet das anders. Ja? Und wenn ich das so in seinem Aspekt betrachte, hat er natürlich seinen eigenen persönlichen Zugangspunkt da gehabt. Aber es ist auf einer sehr emotionalen und subtilen Ebene, ja. Zum Beispiel, ich kann ja nur durch seine Verse und Gedichte kann man so ein bisschen vermuten, wie er, was für einen Bezug er hat. Auf jeden Fall war der Bezug sehr positiv, das ist sehr klar. Aber für mich ist das, wenn ich den Koran rezitiere oder lese, Was mich begeistert, ist einfach diese menschliche und emotionale Ebene, auf dem man angesprochen wird, wo die Emotionen der Menschen mit einbezogen werden und direkt auch angesprochen werden. Und ich denke auch, das ist definitiv auch ein Punkt gewesen, was er auch bemerkt hat und dementsprechend auch Interesse gezeigt hat.
Ja, ich meine, das Interessante ist ja, dass damals der Koran ja nicht einfach so sozusagen verfügbar war. Ja. Aber das Interessante ist, dass er es ja auf einer Buchmesse, ist er ja an eine Korankopie gekommen, wie es sozusagen der historische Zufall so will.
Übrigens, interessant ist auch, einer der ersten Übersetzungen des Korans in Deutsch hat aus Leipzig, war eine Leipziger Presse, die das veröffentlicht hat. Also auch wirklich sehr interessant, dass Leipzig da auch einen direkten Bezug vor hunderten von Jahren hatte. Ja.
Da schließt sich so ein bisschen der Kreis, ja, richtig, auch für diejenigen, die glauben, dass der Islam wohl hier nichts verloren hätte. Aber interessant ist auch, dass er sich, Sie haben gesagt, das ist eine subtile, emotionale Weise gewesen, wie er sich dem Islam genähert hat. Spannend ist auch, dass ich während meiner ganzen Schulzeit, also von diesem ganzen Aspekt, nichts mitbekommen habe.
Das hat mich auch selbst überrascht. Also ich habe ja auch nichts davon mitbekommen. Habe das eher, nachdem man sich etwas tiefgründiger damit auseinandergesetzt hat und die Muslime sich auch selbst damit auseinandergesetzt haben, dass dann mehr darüber rauskam. Ja, das westöstliche Divan und so weiter, das ist sehr interessant, und so haben auch Mitglieder unserer Gemeinde dann halt darüber geschrieben und Arbeiten darüber verfasst, ja.
Das Interessante ist, dass er sich vor allem mit dieser Mensch-Gott-Beziehung auseinandergesetzt hat. Es gibt da dieses Gedicht Selige Sehnsucht, was ich, glaube ich, jedem empfehlen kann, das mal zu lesen. Ja. Das inspiriert ungemein, also mich als Muslim hat es ungemein inspiriert, gerade wenn man auch ein Mensch ist, der vor allem auf diese spirituelle sozusagen Weise den Islam wahrnehmen möchte. Genau. Und das ist wirklich sehr interessant, was er dort beschreibt. Vielleicht können Sie es ein bisschen erläutern, so den Inhalt davon.
Also ich glaube, ich würde das am besten eins davon einfach mal vortragen.
Ja, bitte.
Und dann ist gut. Er schreibt zum Beispiel Bezug nehmend auf Kapitel 6 des Heiligen Korans, Vers 98. Er hat auch die Gestirne gesetzt als Leiter zu Land und See, damit ihr euch daran ergetzt, stets blickend in die Höhe. Ich sah mit Staunen und Vergnügen, eine Pfauenfeder im Koran liegen. Willkommen an dem heiligen Platz, der Erdgebilde höchster Schatz. An dir, wie an des Himmels Sternen, ist Gottes Größe im Kleinen zu lernen. Dass er der Welten überblickt, sein Auge hier hat aufgedrückt und so den leichten Flaum geschmückt. Dass Könige kaum unternahmen, die Pracht des Vogels nachzuahmen. Bescheiden freue dich des Ruhms, so bist du wert des Heiligentums. Und dann heißt es auch an einer... Er schrieb seiner Schwiegertochter in ihrer Schwangerschaft, die schwer erkrankte, schreibt er dann halt einem Freund. Er sagt, weiter kann ich nicht sagen, als dass ich mich zum Islam zu halten suche. Also er hatte auf jeden Fall reges Interesse daran gehabt. So sagt er auch, ich möge beten wie Moses im Koran, Herr, mache mir Raum in meiner engen Brust. Das ist ein Gebet aus dem Heiligen Koran. Also man merkt, das war schon eine emotionale Beziehung, die vorhanden gewesen ist. Ansonsten würde man nicht die gleichen Worte wählen und sich dazu bekennen, um auch die tiefsten emotionalen Gefühle zum Ausdruck zu bringen.
Ja, also wenn es an dieser Stelle irgendwie von den Zuschauern irgendwie eine Frage gibt, gibt es die Möglichkeit, da sich auch einzuschalten und den Imam auch selbst zu fragen, oder auch danach, nach der Veranstaltung, haben Sie auch die Möglichkeit, auf den Imam zuzugehen und dort eine Frage zu stellen. Ich glaube, Sie vorne möchten eine Frage stellen?
Nein, ich möchte keine Frage stellen. Ich möchte ergänzen, was Sie gesagt haben. Ich habe den Koran, ich habe die Heilige Schrift zu Hause, ich bin selber nicht gläubig. Wenn ich die Hauptdiskrepanz zwischen diesen beiden Glaubensrichtungen richtig verstanden habe, dann liegt es darin, ob man wie im Christentum von einer Dreieinigkeit, einer Dreifaltigkeit sprechen kann, oder ob ein Muslim sagt, das geht überhaupt nicht, ich bin der Herr, dein Gott, du darfst nicht andere Götter haben neben mir. Auch Goethe, der teilweise zu den Freimaurern tendierte, hat sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Wenn Sie das nachlesen möchten, bitte in den Gesprächen mit Eckermann. Er sagt immer, ich kann nicht aus eins plötzlich drei machen. Dieses Thema hat er dann ironisiert in einer wunderschönen Stelle im Faust geschrieben. Lesen Sie das bitte mal nach, falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist. Und zwar ist es das Hexeneinmaleins. Und da sagt er ganz ironisch plötzlich mehr als nur aus eins drei machen. Du musst verstehen, aus eins macht zehn und zwei lass gehen und drei macht und so weiter. Das wollte ich nur ergänzen. Ja,
herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich für die Interaktivität. Ich würde ganz gerne die Veranstaltung, also zunächst natürlich ein großer Dank an den Imam der Berliner Moschee, und auch der Dank an die Zuhörer. Ich würde meine Veranstaltung oder dieses kurze Gespräch mit einem Zitat beenden, was besagt, dass auch Goethe geschrieben hat: Närrisch, dass jeder in seinem Falle seine besondere Meinung preist, wenn Islam Gott ergeben heißt, im Islam leben und sterben wir alle. Vielen herzlichen Dank.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier auf.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.